So, nach einer kurzen Absprache der Referentinnen haben Sie kurzerhand Ihre Vorträge getauscht. Das heißt, ich darf Ihnen jetzt als nächstes Frau Professor Iris Nentwich-Gesemann von der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin vorstellen. Frau Nentwich-Gesemann war bis 2005 an der FU Berlin, ist das richtig, mit Schwerpunkt qualitative Bildungsforschung. Und ist seitdem jetzt in dem Studiengang, wie heißt er noch? Erziehung und Bildung im Kindesalter. Dieser Vortrag wird sich beschäftigen nicht nur mit dem, was sollen Studierende lernen, um das Richtige mitzubringen für das, was im Kindergarten gebraucht wird, sondern vor allen Dingen, wie sollen sie das auch lernen? Also ein hochschuldidaktisches Thema. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, insofern denke ich, ist es auch eine ganz gute Überleitung zu dem Roundtable, den wir eben gehört haben, weil die Frage, wie die Studierenden lernen, wie sie im Studium lernen und sich selber bilden, glaube ich, hat doch maßgeblichen Einfluss auf die Art und Weise, wie sie dann später die Bildungsprozesse von Kindern begleiten. Von daher, glaube ich, ist das Thema forschendes Lernen im Studium ein ganz wichtiges Thema. Die Menschen stärken und die Sachen klären. Dieses Plädoyer von Hartmut von Hentig für eine Auffassung von Bildung und auch hier glaube ich schließe ich an den Roundtable, den wir eben gehört haben, an. Für eine Auffassung von Bildung, die in der systematischen Vermittlung von Wissen, Können und Kompetenzen einerseits und der aktiven und selbsttätigen Entfaltung von Bildungsprozessen andererseits keinen Widerspruch sieht, ist Ausgangspunkt von Überlegungen zur nachhaltigen Integration und Stärkung des forschenden Lernens in die hochschulische Qualifizierung von Pädagoginnen. Bildung von Kindern und von Erwachsenen verstehe ich als einen dynamischen, ko-konstruktiven, selbsttätigen und dialogischen Prozess lebenslanger inter- und intragenerationeller Interaktion. Zentral für die Evaluation unserer neuen frühpädagogischen oder pädagogischen Studiengänge an den Hochschulen wird sein, ob es gelingt, sowohl wissenschaftlich qualifizierte Bildungsexpertinnen auszubilden, als auch im Studium eine hohe professionelle pädagogisch-praktische Handlungskompetenz anzulegen. Wir brauchen und wollen in den pädagogischen Einrichtungen wissenschaftlich qualifizierte Bildungsexpertinnen, aber keine praxisfernen Theoretikerinnen. Wir brauchen für die Gestaltung von Bildungskontexten in Kitas und Schulen auch Pädagoginnen mit hoher professioneller alltagspraktischer Handlungskompetenz, aber keine theoriefernen Praktikerinnen. Die soziale Wirklichkeit, die von Pädagoginnen in Kindertageseinrichtungen und Schulen bewältigt werden muss, ist nicht von Konstanz und Vorhersehbarkeit geprägt. Die Diversität und Vielschichtigkeit von Erfahrungsräumen, die das Handeln und die Orientierung von Menschen in der modernen Gesellschaft prägen, führen immer wieder zu Irritationen und Fremdheitserfahrungen. Pädagogische Situationen sind daneben zunehmend von Überkomplexität und Eigensinnigkeit gekennzeichnet, wie auch von der Unmöglichkeit, fachliches, theoretisches und didaktisches Wissen einfach zu applizieren. Der Kern expertenhaften pädagogischen Handelns ist der professionelle Umgang mit dieser Ungewissheit. Eine Professionalität, die es ermöglicht, eine fall- und situationssensible Passung zwischen Theorie und Praxis, zwischen theoretischem und didaktischem Wissen und Können einerseits, Handlungs- und Erfahrungswissen andererseits, auch in ungewohnten Kontexten herzustellen. Dies ist eine der großen Herausforderungen, die wir uns in der Ausbildung derzeit zu stellen haben. Die Brücke zwischen Theorie und Praxis, zwischen dem Alltag in den Einrichtungen und dem in der Schule, zwischen den Theorieexpertinnen und den Praxisexpertinnen zu schlagen, ist nicht immer einfach. Manchmal tun sich Gräben auf, die Anstrengungen von beiden Seiten erfordern. Das sollte da nicht stehen, entschuldigen. Manchmal tun sich Gräben auf, die Anstrengungen von beiden Seiten erfordern. Das Gelingen ist nicht von vornherein gesichert, aber das macht nichts. Denn Lernprozesse nehmen ihren Ausgang bevorzugt bei der Erfahrung von fehlenden oder ungesicherten Erkenntnissen. Das Lernen und im Übrigen auch Forschung ist immer ein Wagnis und ein Aufbruch zu etwas Neuem, das wir noch nicht kennen. Manchmal gelingt im pädagogischen Alltag der Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis. Leider wissen wir manchmal nicht, warum. Gerade diese erfolgreiche Praxis dann forschend zu erhellen, um die Stabilität der Konstruktion nicht nur zu erfahren, sondern auch erklären und für die Zukunft nutzen zu können, ist Antrieb für das forschende Lernen. Die hochschuldidaktische Herausforderung ist damit so naheliegend wie fundamental und im Übrigen im erziehungswissenschaftlichen Kontext wirklich alles andere als neu. Wenn bereits Studierende lernen sollen, sich auf die Komplexität des Neuen und Fremden, wie auch des scheinbar Vertrauten, mit offenem und entdeckendem Blick einzulassen und dies zugleich in methodisch kontrollierter, nachvollziehbarer Art und Weise zu tun, dann muss das Studium durch eine durchgehende und enge Verzahnung von Theorie und Praxis geprägt sein, damit das Professionalisierungsziel des forschenden Lernens erreicht, beziehungsweise die Einsozialisierung in einen forschungsorientierten professionellen Habitus, wie Frau Friebertshäuser das genannt hat, vorangetrieben werden kann. Insbesondere im Rahmen der Diskussion um die Lehrerbildung beziehungsweise der Lehrerprofessionalisierung, und ich glaube, hier können wir sehr viel lernen, gibt es einige, wenige, aber doch einige vielversprechende Projekte und Konzepte, die das forschende Lernen als integralen Bestandteil der pädagogischen Ausbildung betrachten. Die Scheinkämpfe um die Reinheit des Forschungsbegriffes erscheinen mir in diesem Zusammenhang, obwohl ich selber oder vielleicht gerade weil ich selber Bildungsforscherin bin, vollkommen unproduktiv. Auch in der Grundlagenforschung geht es nicht immer um die große Theorie. Oft steht auch sie in einem Anwendungszusammenhang und beschäftigt sich daher direkt oder vermittelt mit der Frage, was man in dem erforschten Kontext machen, entwickeln, verbessern könnte, welche Konsequenzen also aus den Ergebnissen von Forschung zu ziehen wären. Innovative Praxis, beziehungsweise die dringend erforderliche Innovation pädagogischer Praxis, wird ohne einen kritischen Umgang mit dieser, beziehungsweise ohne ein Neudenken von Praktiken, Strukturen und Institutionen auf der Grundlage von Forschung und forschendem Erkennen kaum möglich sein. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen zum forschenden Lernen ist das Ziel der Professionalisierung von Pädagoginnen. Ausgehend von der Überzeugung, dass das Theorie-Praxis-Verhältnis grundsätzlich nicht als ein hierarchisches, sondern als ein sich gegenseitig befruchtendes und bereicherndes zu verstehen ist, sind Professionalisierungsprozesse nicht als kontinuierliche Prozesse der Aufschichtung von Verfügungswissen zu konzipieren, sondern als lebenslange, zirkuläre und reflexive Prozesse. Kenntnisse und Kompetenzen, theoretische und praktische Wissensbestände müssen auch nach dem Ende der primären Ausbildung kontinuierlich in konkreten Handlungsfeldern umgesetzt, einer kritischen Reflexion unterzogen und weiterentwickelt werden. Die Pädagoginnen gestalten dabei nicht nur das soziale Feld und begleiten nicht nur die Bildungsprozesse der Kinder, sondern ihre Erfahrungen in dieser Interaktion wirken auf ihre eigene berufsbiografische und professionelle Entwicklung zurück. Professionalisierungsprozesse sind auf Erfahrung und Handeln beruhende lebenslange Lern- und Bildungsprozesse oder auch biografische Prozesse. Zirkularität bedeutet darüber hinaus für die Organisationen, in denen die Pädagoginnen tätig sind, dass auch sie sich vermittelt durch die Bildungsprozesse der Mitglieder zu lernenden Organisationen entwickeln und die Qualität der pädagogischen Arbeit damit nachhaltig gesichert und vorangetrieben werden kann. Damit sich ein professioneller Habitus ausbilden kann, muss die Ausbildung auf die Förderung komplexer und eng miteinander verbundener Kompetenzen fokussieren. Übergeordnet geht es um die Entwicklung professioneller Handlungskompetenz. Die Pädagoginnen müssen dafür zum einen natürlich über differenziertes, theoretisches und didaktisches, auch fachdidaktisches Wissen in den verschiedenen Disziplinen und Bildungsbereichen verfügen. Zum anderen benötigen sie Erfahrungswissen, kind- und situationsbezogenes Wissen. Um schließlich eine fall- und situationssensible Passung zwischen Theorie und Praxis herzustellen, ist darüber hinaus eine andere Form des Wissens erforderlich, die ich als reflexives Orientierungswissen bezeichne. Reflexionswissen ist das Resultat einer Verknüpfung von Theoriewissen und implizitem Handlungswissen, das auf der Grundlage einer forschenden Haltung expliziert und reflektiert werden kann. Im Kern geht es darum, implizites Handlungswissen, das prozesshafte Tacit Knowledge, wie Polanyi das nennt, explizieren zu können und damit diskutierbar und bearbeitbar zu machen. Reflexionswissen ermöglicht den Pädagoginnen, sich zu theoretischen Wissensbeständen ebenso in ein kritisch-reflexives Verhältnis zu setzen, wie auch zu sich selbst und zu den Beobachtungen und Praktiken des Alltags. Durch Reflexionswissen haben wir die Chance, in systematischer Weise Erkenntnisse zu generieren, die über den eigenen Standort, die eigene Perspektivität und den je konkreten beobachteten oder erlebten Fall hinausweisen. Beobachtete Einzelfälle und soziale Situationen können dann mit Erkenntnissen in Beziehung gesetzt werden, die in systematischer Weise bereits auf der Grundlage der Beobachtung, der Analyse und vor allem des Vergleichs mit anderen Fällen gewonnen wurden. Professionalität heißt dann, in der Lage zu sein, ein Kind oder eine soziale Situation in ihrer Komplexität und Perspektivität sowie auch in ihrer Entwicklungsgeschichte zu erfassen. Wir können dies auch als Fallverstehen bezeichnen. Professionalität heißt auch, die analytische Fähigkeit zu haben, verschiedene Situationen und Prozesse auf ein Kind oder eine Gruppe bezogen zueinander in Beziehung zu setzen. In der Forschung nennen wir das die fallinterne komparative Analyse. Und damit situationsübergreifende, grundlegende Strukturen und Muster der Entwicklung eines Kindes herauszuarbeiten. Hier handelt es sich um die Kompetenz eines situationsübergreifenden Verstehens und Erklärens. Professionalität in diesem Kontext heißt auch, die analytische Fähigkeit zu haben, systematische Vergleiche zwischen verschiedenen Kindern und verschiedenen sozialen Situationen anzustellen. Das wäre die fallübergreifende komparative Analyse. Und damit fallübergreifende, grundlegende Muster und Strukturen von sozialen Prozessen und Bildungsprozessen herausarbeiten zu können. Das ist die Kompetenz eines fallübergreifenden Verstehens und Erklärens. Der Anspruch, reflexives Orientierungswissen bereits im Studium anzulegen und zu festigen, ist mit hochschuldidaktischen Herausforderungen und Innovationen verbunden, deren Berechtigung möglicherweise kaum angezweifelt wird, deren Umsetzung in der Lehre sich allerdings noch in den Anfängen befindet. Um das einzuüben und zu reflektieren, was Hartmut von Hentig als einen nachdenklichen Umgang mit den Prinzipien und Phänomenen der eigenen Kultur und damit als Bildungsprozess bezeichnet, müssen differenzierte, anwendungsorientierte und praktikable Methoden der Erfassung, Interpretation, Reflexion und Dokumentation von Erziehungs- und Bildungsprozessen systematisch in das Studium integriert werden. Das Eintreten in ein nachdenkendes, reflektierendes Zwiegespräch mit der Situation in diesem Sinne ist eben keine Alltagskompetenz, sondern muss eingeführt, geübt und habitualisiert werden. Die Übergänge vom forschenden Habitus zur Forschung sind dabei, so meine ich, fließend. Der Begriff der Praxisforschung kann sowohl als forschende Tätigkeit von Praktikerinnen verstanden werden, wie Prengel dies konzipiert hat, als auch als Forschung zu Praxisfragen durch Wissenschaftlerinnen. Mit der Verminderung, Nichtaufhebung des Gegensatzes zwischen Praktikerinnen einerseits und Wissenschaftlerinnen oder Forscherinnen andererseits, wie er insbesondere mit der erst seit kurzem akademisierten Ausbildung von Erzieherinnen zu Expertinnen für Bildung und Erziehung im Kindesalter verbunden ist oder sein könnte und sollte, lassen sich die verschiedenen Facetten der Praxisforschung wesentlich einfacher integrieren bzw. auf eine gemeinsame Grundlage rückführen. Frühpädagoginnen sind, zumindest von ihrem Potenzial her, forschende Praktikerinnen und empirische Sozialforscherinnen zugleich. Die im Studium angelegten methodischen und hermeneutischen Basiskompetenzen und die Entwicklung eines forschenden Habitus im Rahmen hochschulischer Sozialisation bieten sowohl für diejenigen, die später als Pädagoginnen arbeiten, als auch für diejenigen, die pädagogische Praxis wissenschaftlich erforschen wollen, ein großes erkenntnisgenerierendes Potenzial. Was bedeutet nun die Einsozialisierung in einen forschungsorientierten professionellen Habitus? Die Studierenden lernen, sich aufmerksam wahrnehmend und entdeckend dem Fremden zu nähern. Das Fremde im vermeintlich Vertrauten zu erfassen und sich systematisch fremd zu machen. Die Realität kann als perspektivische Konstruktion wahrgenommen werden, das heißt, Perspektivenwechsel werden vollzogen und damit eröffnen sich Einblicke in die Perspektive der anderen beteiligten Akteure. Die Standortverbundenheit der eigenen Perspektive und Werthaltung kann damit realisiert und kontrolliert werden. Die Studierenden lernen, ihren forschenden Blick von theoretischem Wissen inspirieren zu lassen. Entschuldigung, gleich kommt noch was Praktisches. Sie können aktuelle Erlebnisse und Erfahrungen mit bereits vorhandenem Wissen und Erfahrung, anderen Situationen und Fällen zugleich systematisch wie auch kreativ vergleichen. Dabei können nicht nur fall- und situationsspezifische Erkenntnisse gewonnen werden, sondern es kann auch Typisches im Sinne von Erkenntnissen mit größerer Reichweite und höherer Generalisierungsfähigkeit rekonstruiert werden. Sie lernen, sich in ein kritisches und reflexives Verhältnis zu sich selbst und der pädagogischen Situation zu setzen und vollziehen damit Prozesse des Verstehens und Erklärens, die sich von denjenigen des Alltagshandelns und Denkens unterscheiden. Der Bruch mit dem Common Sense, um dies hier einmal mit Bourdieu zu sagen, ist Grundlage reflexiven und professionellen Handelns. Bevor ich nun ganz kurz dann abschließend noch auf die hochschuldidaktischen Lehr-Lernformate eingehe, in denen das forschende Lernen praktiziert und geübt werden kann, möchte ich schlaglichtartig ein Beispiel aus einem praktikumsbegleitenden Seminar vorstellen, in dem Studierende des vierten Semesters an unserer Hochschule die Anfänge des Forschens als Herausforderung und Lernerfahrung angenommen haben. Eine Studentin, die leider heute nicht mitkonnte, ich hätte sie gern mitgebracht, um ihr Beispiel vorzustellen. Katharina Nicolai hat in ihrem Praktikum eine eigene Methode entwickelt, die sie begleitetes Malinterview nennt. Im Zuge der Bearbeitung des Hauptthemas ihres Praktikums, wie erleben und verarbeiten Kinder die Einschulung und wie kann dieser Übergang pädagogisch vorbereitet und begleitet werden, hat sie Vorschulkinder dazu aufgefordert, ihr Bild von Schule malend aufs Papier zu bringen. Ich als Schulkind war die Malaufgabe, die die Kinder mit Begeisterung aufgriffen. Während des Malens oder auch anschließend, hier experimentierte sie mit verschiedenen Settings, führte sie ein Gespräch mit den Kindern zu ihren Bildern. Aus der Auswertung dieser Malinterviews möchte ich Ihnen nun kleinere Passagen zu zwei Bildern vorlesen. Es handelt sich um Originaltexte aus dem Praxisbericht von Frau Nicolai. Jana, 5 Jahre, 3 Monate. Ich lese jetzt, kann wirklich nur Ausschnitte vorlesen. Frau Nicolai schreibt zu diesem Bild und zu dem Malinterview. Beim Schulhaus überwiegt der schwungvolle und flächige Eindruck. Wenn man die Zeichnung betrachtet, kann man nachempfinden, wie die Streifen mit raumgreifenden Strichen aus dem Handgelenk heraus gemalt wurden. Das große Schulhaus beherrscht das Bild. Es ist strukturiert in einen unteren Bereich aus vertikalen Streifen und Treppe, horizontaler orange Abtrennung und einen oberen des Daches. Seine Größe kommt Jana momentan noch so gigantisch vor, dass, Zitat aus dem Malinterview, das Dach noch nicht mal mit aufs Bild passt. Nicht mal für einen Himmel ist mehr Platz. Was Schule wirklich ist, kann sie noch nicht ermessen, aber es sprengt den Rahmen dessen, was Jana bisher kennt. Eine sehr stimmige Darstellung der Transition, die jedes Kindergartenkind durchmacht, wenn es zu einem Schulkind wird. Das Schulhaus wirkt auf mich ansprechend und abweisend zugleich. Es hat weder Fenster noch Türen, nur eine Treppe, die wohl hinaufführt. Diese Tatsache macht das Schulhaus unzugänglich und schließt es ab. Andererseits machen mich die unterschiedlichen Farben und Muster neugierig und scheinen Vielfältigkeit zu versprechen. Die Streifen und Farbflächen sind vertikal gezeichnet. Diese schwungvolle Ausdehnung unterstreicht erneut den Vorgang des Wachsens. Der Buntstift schwingt weit aus und empfindet so den vergrößerten Spielraum auf dem Papier noch einmal nach, beziehungsweise experimentiert mit den vertikalen Möglichkeiten. Der Clou an dem Bild ist für mich die Sommermütze. Das Kind hat da einen ganz kleinen Kopf und auf dem Kopf ist noch einmal eine Mütze. Diese Sommermütze ist sowohl in der Darstellung als auch als Wort im Malinterview Janas Erfindung und hat mehrere Funktionen. Neben dem Schmuck und der Betonung des Kopfes macht sie die Figur der Jana um ein Viertel größer. Das Eis bringt eine sehr individuelle, lustbetonte und komische Note in die ernste Angelegenheit. Zitat von Jana. Und fast bis da, ja, mit der Sommermütze. Jana ist selbstbewusst, sie zeigt ihre Größe und ihr Gewachsensein und setzt mit der Sommermütze nochmal eins drauf. Das Hauptthema scheint mir das des Gewachsenseins zu sein. Also nicht das Wachsen an sich, sondern das auf diesen Zeitpunkt des Schuleintritts hinein projizierte Gewachsensein. Zitat aus dem Mal-Interview, da bin ich ein ganzes Stück gewachsen. Sie kann überblicken, dass sie in einem halben Jahr gewachsen sein wird und demonstriert auch im übertragenen Sinne ihre Zuversicht, den Anforderungen dieses neuen Lebensbereiches Schule gewachsen zu sein. Ein zweites Bild, Diego, 5 Jahre, 7 Monate. Ich lese wieder Ausschnitte von Frau Nicolai vor. Es geht in der Bildergeschichte, die Diego dabei erzählt, während er dieses Bild malt. Die Aufgabe war genauso ich als Schulkind. Es geht um Monster, um Siegen und Töten, um die Waffen, Gabel, Messer, Gabel und Stock, Schwert, Spitze und Spitzfinger und Stacheln, allesamt Ausdruck von magischer Stärke. Es geht um einen Schatz, ganz viel Gold, wie Diego sagt, wertvolle Kristalle und alles, was man sich wünscht. Dass nicht die Größe des Monsters allein über Sieg oder Niederlage entscheidet, ist für Diego sehr wichtig. Wie in der Geschichte von David und Goliath wird, Zitat von Diego, so ein großes Monster von ganz kleinen Monstern besiegt. Guck mal, von so kleinen. Es geht darum, so stark zu sein, dass man kämpfen kann gegen alle, die einem, Zitat, in den Weg kommen und die einen nicht durchlassen. Übertragen auf Diegos Schwierigkeiten beim Zeichnen und Schreiben scheint er sich hier Mut zu machen, dass auch er als der kleinere und im Buchstabenschreiben Schwache Chancen hat zu siegen und dass er bereit ist, sich den Widerständen zu stellen. Diego beschwört ein jungentypisches Kampfszenario herauf, in dem es darum geht, seine Stärke zu zeigen, seine Waffen zu erproben und zu siegen. Indem er sein Malen mit ausladenden Handbewegungen begleitet und so variantenreich lautmalerisch untermalt, kann er dem Druck nicht nur standhalten, sondern ihn auch in Aktion umsetzen und damit zum Gestalter der Situation werden. Ist Diego mal draußen in der Kampfarena, kriegt er auch gleich Oberwasser. Er vermehrt sich, er macht noch einen aus sich. Das sind Zitate von Diego. Im Raum der Fantasie ist so etwas möglich. Man kann sich vervielfachen und damit seine Kräfte steigern, und mit mehreren Bundesgenossen zusammen sein. So lässt sich der befürchtete Unterlegenheit gut die Stirn bieten. Der Höhepunkt in Diegos Dramaturgie folgt unmittelbar. Zitat, ich bin der Einzige, der gewinnt. Dieser Satz kommt mit einem kleinen Stolperer raus. Hier sieht sich Diego selbst als den Sieger. Diego hat mit der Kraft seiner Fantasie eine Situation der Unbehaglichkeit und des erwarteten Unvermögens umgewandelt in eine Situation der Erfahrung von Stärke, Solidarität, Kampfbereitschaft. Das Zögerliche und Abwehrende des Anfangs hat er überwunden und sich selbst und mir seine Stärke demonstriert. In seiner inneren Welt habe ich eine Menge entschlossener Personen kennengelernt, die zusammenhalten können, wenn es drauf ankommt und die es wagen, sich Herausforderungen zu stellen. Er hat eigenständig seinen Blick von dem abgewendet, was er noch nicht kann, Buchstaben malen, Buchstaben schreiben, Männchen malen, und sich mit dem gezeigt, was er kann und weiß. Ich erkenne sowohl in Diegos inneren Figuren als auch in seiner immer wiederkehrenden Bezugnahme auf mich als Begleiterin und Interviewerin seine hohe Sozialkompetenz wieder. Absprache, Rückversicherung, sich zeigen, sich mitteilen, sich transparent machen. Der Glaube an sich selbst und die Verbindung zur eigenen Vitalität ist bei Diego stark zu spüren. Mut und Durchhaltevermögen auf der Ebene der alltäglichen Wirklichkeit zu beweisen, stehen noch aus. Doch die innere Mannschaft ist für die bevorstehende Einschulung gerüstet und steht bereit. Was kann ich dazu aus der theoretisch-methodischen Perspektive noch beitragen? Frau Nicolai hat eine Forschungsfrage entwickelt und nach einer adäquaten Methode gesucht. Sie hat auf eine bewährte Erhebungsmethode zurückgegriffen, das offene Interview, und hat diese kreativ und sensibel erweitert, indem sie die eigene Forschungspraxis immer wieder rekonstruiert und reflektiert hat in unserem Seminar. Durch die Kombination mit den Bildern hat sie Methodentriangulation praktiziert. Sie hat die Methode der Interpretation von Kinderzeichnungen sowie die Analyse qualitativer Interviews geübt. Zu diesem Zweck hat sie musste dann auch das Transkribieren lernen. In ihrem Vergleich zwischen mehreren Bildern eines Kindes sowie von Bildern verschiedener Kinder untereinander, hat sie die Methode der komparativen Analyse geübt. Sie hat damit Erkenntnisse darüber gewonnen, wie die beiden Vorschulkinder sich auf die Einschulung vorbereiten, die ohne diesen empirischen Zugriff nicht möglich gewesen wären. Diese Erfahrung als eines der Beispiele zeigt mir, dass die Einübung in das forschende Lernen sowohl eine Grundlage, ein Anfang von Forschung sein kann, als auch von pädagogischem Handeln, das sensibel an die Perspektiven und Orientierungen, die Lebenswelten der Kinder anzuschließen vermag. Zentral für das Gelingen der methodischen Ausbildung ist dabei eine adäquate Methodenauswahl. Ja, ich spute mich, danke für das Schild. Besonders geeignet erscheinen Methoden, die Kinder als Akteure und Subjekte ihrer Entwicklung, auch als Subjekte der Forschungssituationen ernst nehmen und ihnen ermöglichen, ihre Perspektiven und Orientierung in der ihnen angemessenen Ausdrucksweise zu entfalten. Vor allem müssen solche Methoden stärker berücksichtigt werden, die sowohl das verbal-kommunikative Handeln als auch körperliche Bewegungen, Aktivitäten und Interaktionen im Sinne performativen Handelns mit einbeziehen. Die qualitativen bzw. rekonstruktiven Verfahren der empirischen Sozial- und Kindheitsforschung bieten hier ein reichhaltiges Methodeninstrumentarium. Der offene, erkenntnisgenerierende und dicht am Fall arbeitende Charakter dieser Methoden prädestinieren sie geradezu für pädagogische Praxisforschung. Zu den einzelnen Methoden sage ich jetzt nichts weiter. Das Lehren und Lernen dieser Methoden ist ein komplexer und langwieriger Prozess. Ich möchte da nur ganz kurz einige wesentliche Aspekte benennen. Eine der wirklichen Herausforderungen wird sein, auf bewährte Forschungsmethoden zurückzugreifen und zugleich praxis- oder alltagsnahe Methoden zu entwickeln, die in Bezug auf die Erhebung von Daten und die Auswertung auch Abkürzungsstrategien zulassen. Ganz im Sinne rekonstruktiver Forschung müssen die Methoden dabei je nach Fragestellung und Prozessdynamik von den Studierenden selbst verändert und weiterentwickelt werden können. Die Methoden müssen im Rahmen des Studiums kontinuierlich praktisch angewendet und geübt werden können. Hierfür ist eine entsprechende Seminarstruktur und deren curriculare Verankerung notwendig. Ihre bildende Kraft entfalten Forschungsprozesse, wenn sie mit Selbstreflexion verbunden sind, einer gemeinschaftlichen Analyse von den offenen Fragen am Anfang eines Forschungsprozesses bis hin zur kritischen Diskussion der Ergebnisse. Die Etablierung von Interpretations- oder Forschungswerkstätten im Rahmen des Studiums ist dafür unabdingbar. Projektseminare, die das Praktikum bzw. Praxisphasen des Studiums begleiten, bieten sich für das forschende Lernen an. Das war auch der Kontext, in dem die Arbeit von Frau Nicolai entstanden ist. Der forschende Habitus, das methodisch fundierte Wahrnehmen, Verstehen und Erklären, kann hier im Alltag geschult werden. Herausfordernde Praxissituationen können erhellt und evaluiert werden. Darüber hinaus können auf dieser Grundlage konkrete Handlungsstrategien entwickelt werden, die im Praktikum dann auch noch umgesetzt werden können. In den Seminaren kann nicht nur ein Bezug zu theoretischen Wissensbeständen und zu empirischen Studien, die vorliegen, hergestellt werden. Es können vor allem auch Reflexionsräume geschaffen werden. Die Entwicklung von weiterführenden, im Studium zu bearbeitenden Forschungsfragen kann hier ebenfalls stattfinden. Ganz zum Schluss noch. Zu den Forschungswerkstätten oder Lehrforschungsprojekten, die ich auch für ein geeignetes hochschuldidaktisches Format halte. In Lehrforschungsprojekten und Forschungswerkstätten kann demgegenüber, also gegenüber den Seminaren, die Praktikas begleiten, eine vollständige Konzentration auf die forschende Haltung stattfinden. Ein kooperativer, egalitärer Arbeitsstil wird hier praktiziert, Perspektivenvielfalt wird erfahren und anerkannt. Die Werkstattarbeit ist in besonderer Weise dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Arbeit an den Themen und Forschungsfragen geleistet wird, als auch die Methodenkompetenz erweitert wird, sowie schließlich die Erfahrung des Gruppensettings als Übungsfeld für kollegiales Zusammenwirken gemacht werden kann. Die Dozenten haben bei der Interpretation von empirischem Material keine Deutungshoheit. Eine Beteiligung an Forschungsprojekten, die wir an den Hochschulen und Fachhochschulen durchführen, ist auf jeden Fall wünschenswert. Lehrende, die selber forschen und idealerweise Studierende einbeziehen, repräsentieren Wissenschaft als prinzipiell unabgeschlossenen, offenen, Fragen generierenden und damit sich bildenden Prozess. Als Abschluss nochmal ein Zitat von Humboldt, denn nur die Wissenschaft, die aus dem Innern stammt und ins Innere gepflanzt werden kann, bildet auch den Charakter.